Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, die sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen, denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Propheten David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Zu Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr denn als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottes Furcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon von Grundlegung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, O Herr.
In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder, Freitagabend in der Münchner Innenstadt, Kaufinger Straße, dort, wo für gewöhnlich am meisten los ist, Spargel im Angebot, das Kilo 7,99, viele Passanten, Biergartenwetter, traumhaft schön, draußen die Straßencafés randvoll besetzt. Sie ahnen es, das war nicht teuer. Und doch, es war nach Ostern, ein, zwei Wochen danach. Und ich war auch in München und ich habe mich erst vor kurzem wieder an diese Begegnung erinnert und ich weiß auch warum. Denn mitten auf der Kaufinger Straße, in diesem Trubel, stand ein Mann. Ein Afroamerikaner, gepflegt, so um die 30, dunkler Anzug, Krawatte. Und mit dem Brustton der Überzeugung und mit seiner Bibel in der Hand hatte dieser Mann nur ein Thema, Jesus Christus und der Herr ist auferstanden. Die Leute, viele sind nicht stehen geblieben. Einige, vielleicht kennen Sie das auch selbst, haben neugierig verstohlen einen kurzen Blick auf diesen Menschen geworfen, aber sind dann doch weitergegangen. Und ich? Ja, ich hatte fast so etwas wie Mitgefühl, Mitleid. Aber auch ich bin nicht stehen geblieben, nur kurz. Anschließend dann, dort wollte ich nämlich hin, bin ich in die Michaelskirche gegangen, diesen wunderbaren Prachtraum der Renaissance. Abendmesse am Werktag gut besucht, wie immer. Ein Jesuitenpater predigt, nicht schlecht. Und ich habe mir im Gottesdienst gedacht, hätte ich diesen Missionar von draußen nach drinnen mitnehmen sollen, ihn hineinretten in diesen geschützten Raum der Kirche und ob er mitgegangen wäre? Wohl kaum. Denn dem da draußen ging es um die Leute da draußen und darum, dass sie zum Glauben kommen. Kaum zu glauben? Liebe Brüder und Schwestern, ich frage mich manchmal, was glauben die Menschen eigentlich draußen, die jetzt nicht drinnen der Kirche sind. Und manchmal hat man so das Gefühl, dass der moderne Mensch so ziemlich alles glaubt und am Ende nichts. Man glaubt schon ein bisschen an Engel, aber auch ein bisschen an Geister. Man glaubt ein bisschen den Sternen, aber auch ein bisschen den Steinen. Auf die Mischung kommt es an. Und die Mischung muss stimmen, es muss zu mir passen. Also das, was ich glauben soll, soll schon zu mir passen. Es soll mir gut stehen, es soll gut sitzen. So ein Stück religiöses Outfit. Nicht zu auffällig, weil man will ja schließlich nicht auffallen. Und ja, wenn sich die Mode wieder ändert, wenn es nicht mehr so trendy ist, vielleicht mal ein anderes Outfit, das besser passt. Schon der alte Friedrich der Große von Preußen hat gesagt, jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Übrigens, ich erinnere mich an einen, der hat zu mir gesagt, wissen Sie was, Herr Pfarrer, das, was die katholische Kirche so verkündet, kann ich nicht mehr glauben. Das ist mir zu kindisch. Das müssen Sie schon verstehen. Schlechte Zeiten für Missionare, nicht nur in der Kaufinger Straße, sondern überhaupt. Also eines müssen wir uns schon eingestehen. Das, was wir in diesen Ostersonntagen in den Evangelien so hören, was die Evangelisten uns so glauben machen wollen, wird immer unglaublicher. Am ersten Ostersonntag war es ja noch das leere Grab. Darüber kann man schon diskutieren. Darüber kann man noch reden. Aber dann kommt es dazu, dass dieser Jesus kommt, Und wie? Man erkennt ihn nicht sofort. Die einen halten ihn für einen Geist, die anderen für ein Gespenst. Nun gut, also Geistererscheinungen, davon haben wir alle auch schon gehört, von Visionen, Suggestionen, vielleicht so irgendetwas Psychologisches. Aber heute, Brüder und Schwestern, kommt es richtig dick. Denn heute kommt er, Jesus, nicht mehr in Jerusalem, nein, er trifft sich mit den Seinen am See Genezareth. Und er kommt so, als wäre nichts gewesen. Bemerkenswerterweise, die Jünger erkennen ihn wieder nicht auf den ersten Blick, aber er kennt sie. Und dann folgen sie ihm interessanterweise aufs Wort. Sie fahren nochmal hinaus, werfen ihre Netze aus, holen sie randvoll gefüllt, zerren sie ans Ufer und dann, damit nicht genug, dass dieses Wunder geschehen ist, will Jesus noch mit ihnen zusammen essen. Fisch und Brot, frisch zubereitet. So als wollte Jesus noch einmal vor aller Welt demonstrieren, ich bin es wirklich, ich der Leibhaftige. Liebe Brüder und Schwestern, machen wir uns nichts vor, das kann man nicht mehr psychologisch deuten, das muss man glauben oder man glaubt es eben nicht. Unglaublich, aber wahr, alle Jünger sind zu ihrem Osterglauben gekommen. Keiner hat dem Kreis der Jünger den Rücken gekehrt und sich davon gemacht, ganz im Gegenteil. Nach diesen Osterbegegnungen, so unglaublich sie gewesen sind, waren sie alle zur Stelle. Wie gesagt, das waren keine Spinner, das waren gestandene Mannsbilder, wie man in Bayern sagt, die gerade wieder mittendrin waren in ihrer Arbeit, beim Fischen am See. Aber am Ende gibt es keinen Halt mehr für sie. Es geht dann wirklich nur noch um ein Thema, dass man Jesus verkündet, Jesus, den Christus, den auferstandenen Herrn. Dafür werden sie alles geben und sich über alle Warnungen und Verbote hinwegsetzen. Denn, das haben wir gerade in der Apostelgeschichte gehört, der Hohe Rat und die Hohen Priester haben sie eindrücklich davor gewarnt, über Jesus und die Auferstehung zu predigen. Sie tun es trotzdem. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das haben sie getan und dafür viel in Kauf genommen. Die ganzen Osterzeugen in der frühen Kirche, sie sind verleumdet worden und schikaniert. Man hat sie verfolgt und eingesperrt. Und am Ende, und das kann man nicht oft genug wiederholen, am Ende sind sie alle für die Botschaft der Auferstehung selbst in den Tod gegangen, bis auf Johannes, der am Kreuz schon starb. Liebe Brüder und Schwestern, es ist schon eine Überzeugungskraft, die Ostern braucht, aber die Ostern auch gibt. Und es ist und bleibt, was es immer war, eine Zumutung. Aber liebe Brüder und Schwestern, es ist eine Zumutung, die unendlich viel Mut macht. Das wollen wir nie vergessen, dass Jesus auf Menschen zugeht, die alle samt und sonders mutlos gewesen sind. Es waren Entmutigte, Menschen, die resigniert hatten, Menschen, die in Trauer steckten. Denken wir an den ersten Morgen, im Morgengrauen am Grab, an diese Trauer. Aber da ist keine Leichenstarre, sondern plötzlich Aufbruch. Erinnern wir uns an diesen Weg der beiden Jünger nach Emmaus, Enttäuschung. Aber plötzlich beginnt es in ihnen, als Jesus mit ihnen geht, zu brennen. Oder letzten Sonntag Thomas und sein Zweifel. Am Ende kein Zweifel mehr, sondern nur noch das starke Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Ja, so ist das. Ostern ist eine Zumutung, aber Ostern macht unglaublich viel Mut. Es schenkt Menschen gegen alle Resignation neue Hoffnung, Zuversicht und einen Glauben, zu dem sie stehen, den sie bekennen bis zuletzt. Liebe Brüder und Schwestern, auch das heutige Evangelium trifft ja zunächst in eine Situation der Mutlosigkeit. Vergessen wir nicht, dass Jesus kommt, aber sofort sieht, was ist. Dass da Jünger, seine Jünger, die ganze Nacht gefischt haben, aber am Ende ist kein einziger Fisch im Netz. Der ganze Aufwand, die ganze Mühe hat sich nicht gelohnt. Vielleicht lag schon ein Stück Existenzangst am Ufer des See Genezareth bereit. Denn vergessen wir nicht, die Jünger wussten auch nicht, wie es weitergehen sollte nach der Katastrophe. Und Auferstehung war für sie noch nicht ganz real. Aber Jesus wird ihnen weiterhelfen. Und vor allem, er hat ihnen weitergeholfen. Denn am Ende sind die Netze voll. Und die Jünger haben wieder Mut, Zuversicht, Kraft. Ist es uns aufgefallen, dass Jesus, der Auferstandene, eben keinen großen Rahmen sucht? Er lässt sich als Auferstandener nicht feiern. Er zelebriert seine Auferstehung nicht festlich. Nein, ganz im Gegenteil, er kommt zu den Menschen, die ihn besonders brauchen, die Auferstehung brauchen und Osterglauben. Der Osterglaube, Brüder und Schwestern, ist für uns Christen lebensrelevant. Und das spüren wir genau dort, wo es in unserem Leben schwer wird. Vielleicht auch in diesen Tagen und Wochen spüren wir, wie wichtig, wie relevant Osterglaube für uns ist. Und dass Ostern wirkt, Brüder und Schwestern, das hat Ostern schon längst unter Beweis gestellt. Ostern muss sich nicht mehr beweisen. 2000 Jahre Osterzeit sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Übrigens bin ich dann natürlich wieder aus der Michaelskirche herausgegangen, damals vor wenigen Jahren in München, und dieser Missionar stand immer noch da, mit seiner Bibel in der Hand und seinem Bekenntnis. Ich hatte auf einmal kein Mitleid mehr mit ihm, sondern ich habe mich gefreut. Ich habe mich österlich gefreut über einen, der den Mut hat, die Zumutung von Ostern dort zu verkünden, wo sie vielleicht am nötigsten ist. Mitten im Alltag, mitten in der Geschäftigkeit unseres Lebens, das in normalen Zeiten so selbstverständlich seinen Gang geht. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind in der Osterzeit. Lassen wir immer wieder auch Jesus die Chance, dass er auf uns zukommt. Und lassen wir ihn immer wieder auch erkennen, dass sie ihn auch wirklich brauchen. Denn der Herr kommt zu denen, die auf ihn warten. An Ostern ganz bestimmt. Amen.